Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Heute sprechen wir über ein Thema, das seit der Corona-Krise etwas in den Hintergrund geraten ist, aber keineswegs an Relevanz verloren hat: den Klimawandel. Im letzten Jahr haben sich insbesondere die Jugendlichen, zu Beginn angeführt von Greta Thunberg, auf der ganzen Welt stark gemacht, dass wir gemeinsam die Herausforderungen annehmen können, unsere Erde zu schützen, sodass ein würdiges Leben auch bis Ende Jahrhundert noch möglich sein wird. Wir möchten uns nochmals die wichtigsten Veränderungen bezüglich des Klimawandels ins Gedächtnis rufen und mit unserem heutigen Interviewgast Susanna Niederer besprechen, wie wir Teil einer klimafreundlichen Lösung werden können. In dieser Podcast-Episode erfährst du, was Klimawandel ist, wieso sich gerade junge Menschen stark machen für die Umwelt in der Schweiz, aber auch international, wieso Frauen oft stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind und wie du Teil der Lösung werden und der Umwelt auf einfache Weise mehr Sorge tragen kannst. Liebe Susanna, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Heute arbeitest du ja in der Schweiz als Beraterin für eine klimaresiliente Gesellschaft. Du hast aber einen sehr spannenden beruflichen Werdegang hinter dir. Deine Karriere hat nämlich in der Privatwirtschaft begonnen, in der Werbung, du hast in der IT-Branche im Marketing gearbeitet, dann warst du fürs Internationale Komitee des Roten Kreuzes unterwegs, quer durch die Welt gereist und in den letzten 9 Jahren warst du in Kanada, hast dort gelebt und hast unter anderem für die Stadt Calgary den Plan zur Anpassung an den Klimawandel geleitet. Kannst du uns vielleicht selber noch die wichtigsten Stationen deines Lebens erzählen und uns einen Einblick geben, wie sich dein beruflicher Werdegang entwickelt hat und wieso du dich so intensiv mit diesem Thema Klimawandel beschäftigst?
Vielen Dank für eure Einladung, Angela und Romina. Ich freue mich außerordentlich, mit euch über das in jeder Hinsicht brennende Thema Klimawandel zu diskutieren. Ich vermute, dass mein Engagement für den Klimaschutz, die Natur respektive für die Erhaltung unserer Lebensgrundlage darauf beruht, dass ich in einem Dorf, in einem kleinen Dörfchen im Appenzellerland aufwuchs und ich den größten Teil meiner Kindheit draußen im Wald und auf der Wiese verbrachte. Das war sozusagen mein zweites Zuhause. Und bekanntlich schützt man ja das, was man liebt und schätzt. Ich würde jedoch auch sagen, es hat mit pragmatischer Logik zu tun. Denn wenn das Haus brennt, dann versucht man es doch umgehend zu löschen. Erst recht, wenn sich Menschen und oder Lebewesen darin aufhalten. Ich muss schon sagen, ich liebe es, mich dem Phänomen zu beschäftigen, die an der Schnittstelle von Gesellschaft, Politik, Ökonomie und Ökologie sind. Das heißt, komplexe Problemstellungen. Ich würde schon sagen, ich bin jemand, die Breite sucht. Deshalb habe ich auch so viele unterschiedliche Mosaiksteine in meinem Leben, die alle dazu beitragen, den Facettenreichtum des Lebens ein bisschen besser zu verstehen. Am Anfang meines Berufslebens arbeitete ich in einer Werbeagentur in Zürich. Ich liebte die Dynamik und die Kreativität. Für mich war es wichtig zu lernen, dass alles um Geschichten und Gefühle geht, mit denen sich die Leute identifizieren oder eben nicht. Danach verbrachte ich ein Jahr im Bereich Marketing, das heißt, ich studierte in Berkeley, Kalifornien, Marketing, was für mich natürlich als Landei in jeder Hinsicht horizonterweiternd war. Na, Berkeley dazumal ja noch immer sehr crazy war. Ich begann mich ernsthaft mit Gender-Themen, mit der Politik, Social Justice auseinanderzusetzen, denn das war wirklich der Hotspot dafür. Ja, und dann zurück in der Schweiz war der Multimedia-Aufbruch im vollen Gang. Ich wollte daran teilhaben und arbeitete bei einer kleinen, auch wiederum crazy Startup-Firma. Den Kunden musste ich noch erklären, was ein Webauftritt ist. Das könnt ihr euch natürlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Danach hatte ich wirklich Lust auf eine große Firma und arbeitete im Sales- und Marketing-Bereich der IBM Schweiz, wo ich mir meine Zähne richtig scharf wetzen konnte. Ich wollte einfach mal erleben, wie es sich so anfühlt, in einer so maskulinen Haifischteich zu arbeiten. Und ich habe es auch irgendwie richtig genossen. Nach 4 Jahren trieb es mich wieder, einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Mir war klar, dass mir eine lineare Karriere nicht genügt, auch wenn diese gut bezahlt wird. Ich wollte über mich hinauswachsen und andere Facetten des Lebens erleben. Als ich kündigte, um beim IKRK anzufangen, meinte mein IBM-Boss etwas enttäuscht: "Na, der Susanna war es wohl einfach zu langweilig bei uns." Und er hatte wohl recht. ich habe dann wirklich alles daran gegeben, um beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes akzeptiert zu werden. Ich wollte es mit wirklich jeder Faser meines Seins. Ich hatte das Glück, angenommen zu werden und arbeitete 7 Jahre lang in unterschiedlichen Konflikt- und Post-Konflikt-Ländern als administrative Koordinatorin. Das heißt, ich managte Human Resources, Finanzen, Verträge, war auch die Schlichtungsstelle für Konflikte aller Art. Diese Zeit, wie ihr euch vorstellen könnt, war wirklich sehr intensiv und auch prägend und hat mich definitiv immer wieder aus meiner Komfortzone heraus katapultiert. Nach 7 Jahren IKRK, also Komitee des Roten Kreuzes, entschieden mein iranischer Partner und ich, in Kanada ein neues Kapitel zu beginnen. Es war uns für uns beide ein unbekanntes Land. Wir bauten im wilden Westen unser neues Leben auf, was uns beflügelte, wieder ganz neu beginnen zu können. Es gibt daraus so viel Freiraum und man kann sich auch viel leichter redefinieren. Das habe ich wirklich auch gesucht und das brauchte ich auch nach dieser intensiven Zeit mit dem IKRK. Dann in Calgary arbeite ich dann eben für die Stadt, wo ich als Climate Change Adaptation Koordinatorin den Plan zur Anpassung an den Klimawandel leitete und gleichzeitig einen Masters in Disaster and Emergency Management absolvierte. Nach 9 Jahren in Kanada, da dachten wir uns, jetzt ist wieder Zeit für was anderes. Und wir sehnten uns auch nach der Komplexität Europas. Und ich ging dann schon mal voraus, also nach vor 2 Jahren bin ich zurück nach Zürich gezogen, um mein Umwelt- und Klimanetzwerk aufzubauen und habe dann auch meine eigene Einzelfirma, die Klimahandlung, gegründet und berate und unterrichte im Bereich Klimaresilienz.
Vielen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick in deinen unglaublich bereichernden und abwechslungsreichen Werdegang. Und dass man mit jeder Faser für das Rote Kreuz arbeitet, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch, dass du vielleicht damals schon in Berührung gekommen bist mit Klimafragen, weil in anderen Teilen der Welt die Auswirkungen auch des Klimawandels viel akuter sind als bei uns in der Schweiz. Lass uns nun aber nochmal das Pferd von hinten aufzäumen. Kannst du uns zu Beginn erklären, was ist Klimawandel? Was ist damit gemeint und was müssen wir uns vorstellen? Weil in den Medien hört man so viel und manchmal weiß man nicht mehr genau, was man jetzt darunter verstehen soll.
Gerne, vielen Dank. Also der Begriff Klimawandel steht ganz einfach für die Veränderung des Klimas auf der Erde. Und über Jahrmillionen hat das globale Klima stets Schwankungen aufgewiesen. Seit dem Beginn der Industrialisierung jedoch, das ist vor ca. 150 Jahren, hat sich aber die Zusammensetzung der Atmosphäre durch die Emissionen von Treibhausgasen, wie eben das bekannte CO2 und Methan, stark verändert. So, diese vom Menschen verursachte Erwärmung verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt und führt zu einer spürbaren Veränderung des Klimas, wie wir es eben jetzt spüren. Der ist menschenverursacht, weil wir Öl, Kohle und Gas in großen Mengen verbrennen und damit das CO2, das im Boden gebunden war, in die Atmosphäre freigesetzt wird. Und die Atmosphäre ist eine geschlossene Atmosphäre, da kann gar nichts entweichen, also bleibt es darin. Noch zur Erinnerung, seit den letzten 800.000 Jahren bis zum Beginn der Industrialisierung schwankte die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid, also das CO2, nur geringfügig. Wir sprechen zwischen so 275 und 285 Particles per Million, das ppm, dieser Wert. Nun sind wir aber bereits schon bei 414 und ein sicherer Wert wäre ja die 350. Also CO2 beeinflusst durch den Treibhauseffekt das Klima der Erde und durch seine Löslichkeit in Wasser auch den pH-Wert der Ozeane wesentlich, deshalb auch die Übersäuerung der Seen und vor allem der Meere. Das heißt, vereinfacht gesagt, da die Verbrennung von Öl, Kohle und Gas die Temperatur in die Höhe schnellen lässt, sprich plus 1 Grad seit der Industrialisierung, müssen wir davon schnellstmöglich wegkommen und andere Energieressourcen nutzen. In der Schweiz ist die Durchschnittstemperatur bisher doppelt so stark gestiegen wie die weltweite Durchschnittstemperatur von 1 Grad. Die Auswirkungen sind vielfältig. Ihr mögt euch wahrscheinlich schon noch erinnern an den Hitzesommer 2018. Dann in 2003 hatten wir einen heftigen Vorgeschmack gehabt. Deutlich mehr Hitzetage führten zu vorzeitigen Todesfällen. Und was oft vergessen wird, also 2003 starben in Europa, so gesamteuropäisch, 70.000 Leute an der Hitze. Auftauende Böden im Hochgebirge sind weniger stabil. Das haben wir jetzt oft in den Medien gelesen. Es kommt vermehrt zu Erdrutschen und Bergstürzen. Ihr mögt euch bestimmt noch an das Bondo-Desaster erinnern, das Dorf, welches zu großen Teilen, es war 2017, von den Schlammmassen weggerissen wurde. Auch den Fichten wird es allmählich zu warm, daher sind die Schutzwälder stark gefährdet und dadurch wiederum auch die Hangsicherheit. Also es wird auch schwierig für die Leute, die gerne wandern gehen. Die Gletscher schwinden, darüber wurde ja oft berichtet, und können nicht mehr als Wasserspeicher dienen und legen loses Geröll frei. Sogar die Landwirtschaft kämpft mit längeren Trockenperioden. Schädlinge vermehren sich und die gesundheitlichen Schäden nehmen einfach vermehrt zu. So eben mit den Zecken und in der Schweiz hat sich auch bereits die Tigermücke eingenistet. Je wärmer es wird, desto drastischer sind die Auswirkungen und desto schwieriger und teurer wird es, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen und uns daran anzupassen. Diese Tatsachen belasten Leute zunehmend auch psychisch und das drückt sich in die zunehmenden Angstzustände und Depressionen aus. Ich habe vor kurzem Sprache mit einem Jugendpsychiater und einer Psychiaterin und beide sagten mir, dass diese Themen wirklich rasant zunehmen und von ihren Patientinnen angesprochen wird. Also das heißt, die Klimakrise bewegt und betrifft uns alle in irgendeiner Weise, eben direkt oder indirekt. Und was ich wirklich stark betonen möchte, der Klimawandel ist nicht ein technisches oder wissenschaftliches Problem, es ist ein soziales Problem und deshalb benötigen wir gesellschaftliche Lösungen. Und das bedeutet, dass wir das Thema aus ganz unterschiedlichen und ganzheitlichen Perspektiven betrachten und darüber sprechen müssen. Es zeigt auch auf, dass Umdenken auf individueller Ebene und Selbstverantwortung nicht hinreicht. Die Klimakrise ist ein Weckruf, der uns dazu anregt, unsere Annahmen über Macht, über die Politik, über den Wirtschaftswachstum, den ressourcenbasierten Konsum, den materiellen Wohlstand und menschlichen Ausnahmezustand in Frage zu stellen. Die Arten von Veränderungen, die wir durch den Klimawandel verursachen, sind nicht zufällig oder unvermeidlich, sondern sind eine Reflexion, wie wir über uns selbst in Bezug auf die Natur, in Bezug aufeinander und in Bezug auf die Zukunft denken. Hier sind wir jetzt. Die Vergangenheit kann nicht länger als verlässlicher Leitfaden für die Zukunft dienen. Wir müssen uns an den Umbau machen, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir arbeiten und wie wir alltägliche Entscheidungen treffen. Baustein für Baustein mit unseren Ängsten und trotz über unseren Überforderungen. Deshalb fordere ich wirklich uns alle auf, aus dem herauszutreten, was wir tun und denken, außerhalb unserer für uns selbstverständlich gehaltenen Welt, um unsere Vorstellungskraft zu entwickeln und um in der Lage zu sein, das zu konzipieren, was noch nicht vorhanden ist.
Vielen Dank für diese Ausführungen und auch nochmal, dass du diese Komplexität aufgezeigt hast, wie eben alles zusammenhängt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das auch vor Augen hält. Es ist ein komplexes Thema, viele Sachen hängen zusammen, viele Dinge verstehen wir vielleicht heute gar noch nicht, wie sie beeinflusst werden durch den Klimawandel. Umso wichtiger ist es, wie du sagst, dass auch ja, mal einen Schritt zurückzutreten, das mit offenen Augen und mit einem offenen Geist zu betrachten und vielleicht auch mit ein bisschen Neugier, was kann ich denn tun oder was können wir tun, um unsere Zukunft so zu gestalten, ja eben, dass wir noch ein würdiges Leben führen können. Du hast dich sehr intensiv mit diesem Thema befasst und hast kürzlich untersucht in einer Masterarbeit, wie sich Jugendliche für den Klimawandel engagieren. Vielleicht kannst du uns noch etwas dazu sagen, was waren da die zentralen Erkenntnisse? Junge Menschen, die sich fürs Klima stark machen, ist ja eben ein großes Thema in den letzten Jahren.
Sehr gerne. Ja, unter dem Titel Transformative Klimaschutzmaßnahmen unter Jugendlichen untersuchte ich, was junge Menschen in Alberta, Kanada, also das habe ich noch gemacht, als ich in Kanada war, was diese motiviert und befähigt, sich von besorgten BeobachterInnen zu informierten AkteurInnen zu entwickeln. Also was sind die, so die Trigger Points? Und das wirklich, um Einblick in die Mechanismen und Prozesse zu erhalten, die eben solch eine Veränderung ermöglicht, weil das sollte ja repliziert werden können. Also ich muss auch sagen, das ist eine qualitative Studie und ist deshalb nicht repräsentativ, da ich nur 10 Leute in die Studie einschloss. Aber sie mir ermöglicht einen Einblick und weist auf Tendenzen hin. Also ich habe meine Erkenntnisse aus der thematischen und narrativen Analyse in 9 Punkte zusammengefasst, also wirklich ganz in Kürze. Also einer der Punkte war wirklich, die Sorge um die Umwelt, um die Ökologie wurde größtenteils schon in jungen Jahren von Eltern und Betreuern oder Gleichgesinnten der befragten Jugendlichen vermittelt, sodass diese jungen Leute eine ganz früh eine starke Bindung zu der natürlichen Umwelt herstellen konnten. Und zweitens, Lehrpersonen waren entscheidend, also das haben ganz viele ausgesagt, nicht nur um über den Klimawandel aufzuklären, sondern auch das Interesse und die Leidenschaft zu fördern, sich zu engagieren. Also viele Lehrer, Lehrerinnen haben dann so Special Projects in den jungen Leuten gegeben, die da wirklich so mit ganz viel Biss dahinter gingen. Und drittens, was ich sehr spannend fand, dass das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit ist ein Treiber für Klimaschutzmaßnahmen. Also all die Leute, die beobachtet haben, erfahren haben, was die Auswirkungen sind für ihre Mitmenschen in Kanada und anderen Leuten, die haben dann sehr, sehr schnell die Connection gemacht. Viertens, das Gefühl eines starken Zwecks in ihrer Arbeit hilft den jungen Leuten, mit Klimaängsten und Verzweiflung umzugehen und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Lähmung zu überwinden. Also mir haben viele gesagt, das sei wirklich so die Antithode zu dem wirklich schwierigen Thema und die Zusammenarbeit und die Solidarisierung mit anderen Leuten, dem so eine Klimainitiative auf die Beine zu stellen, erfüllt sie mit großer Energie. Dann, was ich auch gesehen habe, junge Menschen haben eine unglaubliche Fähigkeit, Komplexität zu erkennen und auch zu verstehen und damit umzugehen und eben auch Klimaschutzinitiativen zu entwickeln und sich mit einigen dieser Probleme zu befassen. Dann, du hast auch die Neugierde angesprochen, das kam auch stark hervor. Es zeigt sich, dass die Neugierde eine enorme Treibkraft ist, auch um Leute zu finden, die sie unterstützen. Einige Klimaaktionen waren relativ komplex, die sie hatten. Da brauchten sie finanzielle oder auch People-Power-Unterstützung. Und mit ihrer Neugier und ihrem Enthusiasmus konnten sie da wirklich viele auch an Bord halten. Mentorinnen, Mentoren, das ist auch von entscheidender Bedeutung, um die Horizonte junger Menschen zu erweitern und ihnen auch das Vertrauen zu schenken und sie befähigen, wirklich die transformative Maßnahmen zu implementieren und an dem festzuhalten und sich immer wieder austauschen zu können. Dann ganz, ganz wichtig, junge Menschen brauchen Raum. Sie müssen Raum erhalten und unterstützt werden. Also sie brauchen wirklich ihr Playing Field, ihre Sandbox, damit sie sich darin entfalten können und Initiativen starten können. Dann der letzte Punkt. Junge Menschen sehen absolut die Notwendigkeit, transformative Klimaschutzmaßnahmen um bestehende soziale, wirtschaftliche und politische Systeme zu verändern, die Hauptursache unserer Klimakrise sind. Also sie sehen die Komplexität und dass da ein Umbau dringend notwendig ist. Was mich dann erstaunt hat, das habe ich aber in meiner Studie, das hätte den Rahmen gesprengt, meiner Studie, es war extrem schwierig, junge Frauen für meine Studie zu finden, die in meine Kriterien passen. Weil meine Kriterien waren natürlich junge Leute, die eine Klimamaßnahme leiten oder co-leiten. Und diese Unterrepräsentation von jugendlichen Frauen mag schon kontextspezifisch sein. Also Calgary ist auch eine sehr konservative Stadt. Aber es müsste wirklich, braucht da mehr Forschung, um zu untersuchen, welche Art von Unterstützung oder welche Art von Umfeld junge Frauen benötigen, damit sie Führung übernehmen, die wirklich Klimaaktionen zu übernehmen. Was ich jetzt sehe, also jetzt gerade wieder im Schweizer Kontext seit einem Jahr, ich muss da sagen, das gibt mir auch Hoffnung, dass viele junge Frauen da sich an die Front stehen, gerade in der Klimabewegung und Führung übernehmen. Das könnte jetzt wirklich so langsam kippen und das gibt mir unheimlich Mut. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese jungen Frauen unterstützen.
Das hört sich sehr spannend an und ich denke, das ist auch etwas, was Romina und ich feststellen. Als wir noch zur Primarschule gingen, war das eigentlich kein Thema, Klimawandel. Da hat nicht eine Projektwoche gemacht, wo man das besprochen hat. Wir haben damals noch das Reh-Plakat zusammengestaltet. Das ging dann einfach um die Waldtiere und nicht im größeren Kontext. Nun ist es aber ja so, also es ist auch sehr spannend zu beobachten, wie die Jungen sich da stark machen und wie sie sich einsetzen, wie sie argumentieren. Aber eben, du hast das eingangs gesagt, es betrifft uns ja alle. Und vielleicht noch eine andere interessante Gruppe, die es in der Schweiz gibt, das sind die Klimaseniorinnen. Also das ist jetzt gerade etwa das andere Spektrum. Kannst du uns zu diesen noch etwas sagen? Für was stehen die Klimaseniorinnen ein und vielleicht auch, was haben dann die Klimajugendlichen und Senioren auch vielleicht gemeinsam?
Die Klimaseniorinnen muss man kennen. Also es ist wirklich unglaublich, was sie auf die Beine gestellt haben. Und was total spannend ist und mich freut, dass an allen Klimademos oder Paneldiskussionen, Podiumsdiskussionen, da sind oftmals beide eingeladen und die unterstützen sich gegenseitig wirklich grandios. Die Klimaseniorinnen setzen sich für den Schutz ihrer Grundrechte ein, insbesondere ihr Recht auf Leben. Damit engagieren sie sich für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlage, für sie, die Enkelkinder und wirklich alle zukünftig Lebenden. Es wurde ja einen Betroffenenverein gegründet und dazu komme ich noch, weshalb Betroffenenverein. Der wurde 2016 mit rund 150 Seniorinnen gegründet. Und im Januar 2020, da war die Bewegung bereits über 1600 ältere Frauen. Und das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei 73 Jahren. Also wir haben eine gute Zukunft vor uns. Und da geht es ja um die Klage, gegen die sie eingereicht haben. Im Auftrag der Klimaseniorinnen reichte die auf Umweltrecht spezialisierten Anwältinnen Cordelia Bär und Ursula Brunner, die leider verstarb, im Mai 2017 eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, worin sie verlangen, dass die Bundesbehörden ihre widerrechtlichen Handlungen beseitigen sollen. Also das heißt konkret, das ist ja im Schweizer CO2-Gesetz verbrieft, das Reduktionsziel bis 2030. Und sie sagen, das ist ungenügend für die Begrenzung der Klimaerwärmung auf maximal 2 Grad. Und durch die Nichteinhaltung verletzt der Bund mit seinem derzeitigen Klimaziel die Bundesverfassung, also das Vorsorgeprinzip und Recht auf Leben und die europäischen Menschenrechtskonventionen. Also die Reduktion müsste gemäß unbestrittenen wissenschaftlichen Analysen mindestens 50% betragen und nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagene 30%. In der Klage geht es ja wirklich darum, weil ältere Frauen sind nachweislich viel stärker von der zunehmenden Hitze betroffen. Also gerade in den Hitzesommer 2018 und 2023, da starben überdurchschnittlich viele ältere Frauen. Die Klage wurde dann eben eingereicht und anfangs 2020 wies das Bundesgericht die Beschwerde der Klimaseniorinnen ab, leider. Doch das Bundesgericht lässt diese Argumentation im aktuellen Urteil nicht gelten. Einerseits sagen die Richter in Lausanne, dass nicht nur ältere Frauen vom Klimawandel betroffen seien, sondern die ganze Bevölkerung. Die Richter sprechen den Klimaseniorinnen die besondere Betroffenheit ab, die sie sagen. Sie seien besonders betroffen. Weil dies ist ja dann auch nötig, die Klage zu rechtfertigen. Deshalb wurde der Verein ja als Betroffenenverein benannt, und nur Frauen konnten dem Verein beitreten, weil sie ja die Betroffenen sind. Also das war ein ganz kluger Schachzug. Die Klimaseniorinnen sind natürlich enttäuscht darüber und sie werden... Sie ziehen das weiter und an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Also da liegt ganz viel Arbeit vor Ihnen und die haben wirklich ganz tolle juristische Unterstützung. Also stay tuned.
Sehr, sehr spannend auch zu sehen, dass die Auswirkungen zum einen ganz offensichtlich sind, ja, und eben da auch Gender-Thematiken drin sind. Trotzdem, obwohl die Auswirkungen so offensichtlich sind, also auch wissenschaftlich belegt und wir spüren sie ja auch alle, haben wir jetzt immer von Leuten gesprochen, die sich für diese Klimabewegung einsetzen und es gibt trotzdem auch kritische Stimmen. Wie erklärst du dir das oder wie argumentieren diese Leute, dass es eben diesen Klimawandel schlichtweg in ihren Augen nicht gibt? Die Evidenz ist da. Ist es für dich pure Ignoranz dahinter, Selbstschutz, sich nicht verändern zu müssen? Kannst du etwas dazu sagen?
Ja. Also ich würde sagen, es sind nicht mehr sehr viele Stimmen, welche die wissenschaftlichen Erkenntnisse ablehnen. Aber die sind sehr polemisch, das kennt ihr ja. Und ihr müsstet wirklich mal an einer Klimaskeptiker-Veranstaltung teilnehmen. Ihr würdet euch inmitten mehrheitlich weißhaariger Teilnehmern finden. Also wir müssen sehen, dass beispielsweise Politiker, Politikerinnen, die von der Ölvereinigung gesponsert werden, natürlich auch nach deren Pfeife tanzen müssen. Also da sind ganz klare Interessen vertreten. Es geht wirklich um viel Macht und um viel Geld und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Aber ich betone, dass selbst Vertreterinnen von Shell öffentlich sagen, dass der Klimawandel eine wissenschaftliche Tatsache ist. Ich arbeitete ja lange in Calgary, und das ist das Öl- und Gas-Mekka von Kanada, und da hatte ich sehr, sehr viele interessante Gespräche, aber auch sehr viele kluge Gespräche. Und habt ihr wohl mal versucht, eine Person, die daran glaubt, dass die Erde flach ist, zu überzeugen, dass sie eben rund ist? Und wir das seit der Aufklärung wissenschaftlich nachweisen können. Also ihr seht, die Wissenschaftsablehnung hat mit dem eigenen Weltbild, also sehr viel oder nur vor allem mit dem eigenen Weltbild, Glaubensgrundsätze, Werte und der Angst zu tun. Die Kleriker wollten ja auch nicht, dass Galileo das bestehende Weltbild und Glaubenssätze demontiert, so bekam er Lehrverbot und viele WissenschaftlerInnen mussten ihre Erkenntnisse, die sie öffentlich kundtaten, mit dem Tod bezahlen. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu negieren, weil sie nicht in unser Weltbild passen und uns in unserem Wohlstand stört, ist beim besten Willen fahrlässig. Besonders wenn diese negative Konsequenzen für die ganze Gesellschaft hat. Das Klima kümmert sich wirklich wenig, welche politische Couleur jemand hat oder wie tüchtig doch jemand gearbeitet und Geld akkumuliert hat oder er oder sie halt keine Zeit hatte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn die Klimaskeptiker wirklich kritisch hinterfragend unterwegs wären und auch selbstkritisch. Kritische Stimmen sind absolut notwendig, denn nur so gelangen wir zu neuen Wissen und möglichen neuen Theorien, um die vielen Phänomene zu erklären. Aber vorgefasste Meinungen sind keine kritischen Stimmen, das sind ideologisch geprägte Stimmen.
Ich habe kürzlich die Netflix-Dokumentation Social Dilemma gesehen, wo es um den Einfluss von Social Media auf unser Weltbild geht. Siehst du da im Bereich Klimabewegung Veränderungen, seit die Social Media so aktuell sind? Also die sprechen da so von 2010, 11, wo das gestartet hat, dass Leute eben, vielleicht jetzt auch Kritiker, wirklich mit Informationen versorgt werden, die sie immer mehr glauben lassen, dass das Problem nicht so gravierend ist, wie es vielleicht von anderen dargestellt wird und umgekehrt, dass auch solche Mittel da reinspielen und Meinungen bilden können.
Absolut, es bestärkt wirklich vorgefasste Meinungen und wir müssen uns wirklich klar werden, dass die Klimakrise überfordert uns kognitiv, denn die Klimakrise ist ein Problem, für das es die Lösung eben nicht gibt, sondern es gibt nur viele Lösungsansätze. Und wir sprechen vom Umbau bestehender Systeme, die dringend notwendig sind. Und das erfordert eine enorme Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteuren und tangiert alle Bereiche. Und eben hinzu kommt eben dieser Faktor Mensch. Wir sind Gewohnheitstiere und uns bekommt Veränderung nicht. Für unser Steinzeit Gehirn bedeutet Veränderung immer Gefahr. Wir haben immer Angst, es könnte ja schlechter kommen. Und deshalb prosperiert die Versicherungsbranche ja so, weil wir uns gegen alle Risiken absichern möchten. Einerseits gibt es natürlich die Angst vor den negativen Veränderungen, was absolut nachvollziehbar ist und auch der Verlust. Andererseits sorgen sich viele sich auch darum, dass man sich da, wo man sich bequem gemacht hat, einfach so einrichten will und über anderes oder über zukünftige Generationen gar nicht mehr nachdenken will, weil man möchte sich nicht irgendwie don't rock the boat. Man fühlt sich so wohl und alles ist so perfekt eingerichtet. Also da möchte ich gar nicht, dass da was anderes dazukommt. Und gerade mit den sozialen Medien, wir sind soziale Tiere. Wir haben eine soziale Identität, das heißt, die Werte und das Verhalten des Freundeskreises, wir teilen die oft sehr. Es hat auch damit zu tun, dass wir möchten dazugehören. Wir müssen eine Zugehörigkeit haben. Und wir haben das über Tausende von Jahren erfahren, dass wir nur in der Gruppe überleben können. Das heißt, wenn meine Gruppe eine bestimmte Meinung vertritt, dann ist es ganz, ganz wahrscheinlich, dass ich eine ähnliche Meinung habe. Also das sind so ganz natürliche Mechanismen. Und wenn ich noch schnell sagen darf, da kommt natürlich auch die Komponente Zeit rein. Obwohl wir die Auswirkungen des Klimawandels verstehen, haben viele von uns den noch nicht so ganz richtig gespürt. Eben für viele von uns ist es noch ein Konzept der Zukunft und unser Hirn hat Mühe, die jetzigen Maßnahmen mit der zukünftigen Auswirkung in Verbindung zu bringen.
Du hast aufgezeigt, eben, dass es da durchaus verschiedene Interessensgruppen gibt. Da gibt es bestimmt auch Konfliktpotenzial. Jüngst sind eben solche Wörter wie Flight-Shaming in unserem Wortschatz gelandet. Leute, die sich ja fast schämen müssen oder verstecken, wenn sie dann in den Flieger steigen, wenn halt sie vielleicht von starken Unterstützern der Klimabewegung umgeben sind. Wie stehst du dazu? Findest du, dass es da noch so einen Raum des Ermessens gibt, halt auch warum man reist, warum man fliegt? Und wo siehst du auch wirklich die Gefahr, dass das zu sozialen Konflikten führen kann?
Ja, da würde ich gerne etwas ausholen. Es geht wirklich um viel, sprich um eine lebenswerte Zukunft für alles Leben. Deshalb müssen wir wirklich eine wirklich kluge Debattierkultur fördern. Auch müssen wir alle lernen, unsere Empfindlichkeiten etwas zurückzustecken und uns selber nicht mehr so wichtig zu nehmen und uns auch herausfordern zu lassen und auch mit unterschiedlichen Ansichten gut umgehen zu können. Es ist auch wichtig, dass wir uns gut informieren, damit wir eine gute Diskussionsgrundlage haben. Also wenn wir uns mit dem, sagen wir jetzt Flight-Shaming, nicht einverstanden sind oder eben, lass uns in die Diskussion reingehen. Aber ich finde es immer nicht auf die kleinen einzelnen Punkte, sondern immer das große Ganze zu sehen. Denn ja, es geht, wenn es um sozialer oder ökologischer Schaden geht, der von, sagen wir, Staaten oder Organisationen oder Firmen angerichtet werden, dann geht uns das an, dann muss dieses uns angehen. Denn die, welche Schaden verursachen, müssen wirklich auch in die Pflicht gezogen werden. Dafür müssen wir uns einsetzen. Also über uns hinaus, vom Ich zum wirklich mehr zum Wir. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist wirklich, die Klimakrise kann nicht von Einzelnen durch freiwilligen Verzicht gelöst werden. Solange Klimaschutz freiwillig bleibt, wird die Frage, tja, weshalb soll ich die Umwelt schützen, wenn doch du überhaupt nichts tust? Das wird die Mehrheit der Leute davon abhalten, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Die Aufgabe, die Umwelt zu schützen, den privaten Individuen aufzubürden, ist ein äußerst geschickter Schachzug der Öllobby und ihren Vertreterinnen Wirtschaft und Politik. Es führt nämlich dazu, dass wir noch stärker mit uns selbst beschäftigt sind und uns an den anderen aufreiben, anstatt dass wir gemeinsam für sinnvolle Bedingungen einsetzen. Über Jahre hinweg konnten so sinnvolle Regulierungen verhindert werden, während gleichzeitig das Thema Klimaschutz einen unangenehmen Beigeschmack erhielt. Diskussionen über Klima sind oftmals belastend, weil wir irgendwie uns gegenseitig anschuldigen, ob jetzt vegan oder weiß ich nicht was und Fleisch oder ohne oder Fliegen oder ohne. Es geht wirklich darum, Einzelpersonen können die Rettung des Klimas ohne sinnvolle politische Rahmenbedingungen niemals alleine stemmen. Und es ist ja logisch, dass es sinnvoll ist, wenn wir weniger konsumieren von allem. Zudem hat die Covid-Krise uns ja gezeigt, dass viele Veränderungen möglich sind. Homeoffice ist ganz eigenartigerweise ganz plötzlich möglich. Mobilität kann ganz plötzlich anders aussehen. Dass es vielleicht klüger ist, anders, weniger, sinnvoller zu arbeiten, damit wir nicht dreimal pro Jahr nach Bali fliegen müssen, um uns in einem Spa zu erholen und uns zu regenerieren. Ah, okay, ich sage das natürlich jetzt bewusst überspitzt, aber wir sollen uns wirklich bewusst sein, dass die Art, wie wir leben, einen Einfluss auf ganz vieles hat. Obwohl ich sage, es ist unsere ethische und moralische Verpflichtung, nicht im Status quo zu verbleiben, aber ich möchte nicht die moralische Diskussionsdebatte der Einzelnen führen, denn das lenkt ab von der großen Diskussion. Ich sage, es geht nicht an, dass sich jede einzelne Konsumentin entscheiden muss, ob sie nun den Apfel von Neuseeland, von Südafrika oder vom Torgau kaufen will. Nein, es darf einfach keine Äpfel von einem anderen Kontinent in unseren Gestellen stehen.
Vielen Dank, Susanne, für diese vielen Beispiele und auch diesen guten Überblick über diese komplexe Thematik. Also, du hast ein unglaublich großes Wissen und könntest uns noch ganz viel mehr darüber erzählen. Aber was ich jetzt auch für mich wieder herausgenommen habe, die regulatorischen Rahmenbedingungen sind einfach zentral. Und das ist beim Klima so, das ist bei unserer Gesundheitspolitik so und das ist bei ganz vielen anderen Dingen auch immer wieder so. Und ich finde das sehr schön, wie du das sagst. Das gibt einem ein bisschen Schnuff, wenn man nicht so viel Verantwortung hat, wenn man einkaufen geht, weil manchmal wird es schon fast ein bisschen anstrengend. Also klar, man kann einfach sagen, ja, regional, saisonal, es gibt so ein paar Dinge, die man beachten kann, aber ich finde auch, wenn man halt im Dezember Erdbeeren kaufen kann, es wird immer Leute geben, die diese Erdbeeren kaufen. Also wieso muss man das überhaupt verkaufen? Also wir verstehen ja auch die wirtschaftlichen Mechanismen dahinter, das ist uns klar, aber dass da vielleicht mal ein Umdenken stattfindet, würde dann auch die Handlung des Einzelnen schon viel einfacher machen, weil es gab ja mal eine Zeit, da haben wir auch ohne Erdbeeren im Dezember gelebt. Also nun möchte ich aber doch nochmal darauf zurückkommen, eben was kann man als Einzelperson tun? Also du bist Mitglied der Veranstaltungsreihe Teil der Lösung, ein sehr schöner Begriff, das finde ich sehr positiv, weil du hast gesagt eben, es kann nicht die Verantwortung des Einzelnen sein und doch haben wir alle ein bisschen Verantwortung und ich glaube fest daran, dass jeder etwas unternehmen kann und einen Beitrag leisten kann. Und jetzt diese Veranstaltungsreihe Teil der Lösung, diese widmet sich ja der Aufgabe, Informationen und Inspirationen zu vermitteln, die uns helfen oder unterstützen, einen Lebensstil zu entwickeln, der eben zukunftsfähiger ist. Kannst du unseren Zuhörerinnen noch ein paar einfache Tipps mit auf den Weg geben, wie sie eben Teil der Lösung werden können? Ja, und auch vielleicht gewisse Dinge im Alltag anpassen können, mit Neugier und Freude. Genau.
Sehr, sehr gerne. Also meine Empfehlung an euch alle engagierte Menschen, ich würde gerne eigentlich mit einem Zitat beginnen. Und das besagt, das ist vom Cem Bettel, je länger wir uns weigern, darüber zu sprechen, dass der Klimawandel bereits eingetreten ist und unser Leben beeinflusst, desto weniger Zeit bleibt uns für Schadensminimierung. Also daraus folgend möchte ich euch ermutigen, spricht, fragt über die Auswirkungen der Klimakrise mit euren Familien, euren Arbeitskolleginnen, euren Vorgesetzten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das thematisieren, auch unsere Ängste ansprechen und von wirklich bottom-up, top-down, dass es Rahmenbedingungen und wie wir eben uns Einzelne wirklich in der Krise einsetzen können. Zweitens würde ich auch sagen, bleibt neugierig, informiert euch und lernt über die Klimakrise. Es ist wirklich auch unsere Aufgabe, uns zu informieren, was geht da wirklich ab. Wir müssen nicht alle Umwelt-Naturwissenschaftlerinnen werden, aber einfach so die Eckdaten. Denn es geht auch um die ökologische Krise und es ist wichtig, dass wir uns einfach so Bereiche herauszupfen, wo unser Herz dafür brennt, sei es Food Waste oder lokale Agrikultur, sei es Bildung oder Fast Fashion, damit wir das wirklich eine Kenntnis über einen Teilbereich gewinnen. Was ich euch auch gerne mitgeben möchte, ist, fragt eure Bankberaterin, wo euer Geld angelegt ist. Und sagt, dass ihr euer Geld weder für Waffeninvestitionen noch für Kohle- und Ölprodukte hergeben möchtet. Also seid ein bisschen unbequem. Inspiriert andere, seid eine Inspiration, indem wir alle gemeinsam weniger konsumieren unnützes Zeug und mutiger unseren Weg gehen, da weder die Menschen noch alles andere Leben auf dieser Erde ausbeutet. Ganz, ganz wichtig, arbeitet weniger und benutzt die freie Zeit, um euch nicht nur um euch selbst zu kümmern, sondern mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, um etwas zu Bewegung. Kreiert Mitmachräume, die für den gesellschaftlichen Wandel absolut notwendig sind. Dann die Begüterten unter euch, spendet Organisationen wie dem Klimastreik und wirklich anderen tollen Initiativen, ist ganz wichtig. Auch was ich noch sagen würde, seid be kind to each other, seid gütig, fordernd und großzügige Menschen und verlangt das auch von euren Mitmenschen. Unglückliche Menschen haben die Tendenz zu überkompensieren, weil wir wollen ja alle wertgeschätzt werden. Und seid solidarisch, wenn ihr gerne unterrichtet, unterrichtet Mädchen, junge Frauen, die nicht so privilegiert sind wie du und ich. Das hilft ihnen auch, sich schneller zu integrieren und wirklich aktive Teile unserer Gesellschaft zu sein. Und als letztes, aber sehr, sehr wichtig, geht entschleunigt und staunend durch den Wald, Wiesen, Berge. Die Natur hilft uns ganz vieles in neue Perspektiven zu setzen. Und ich würde mich gerne mit einem Zitat von Jane Goodall verabschieden. Es ist so leicht, mit der Veränderung der Welt anzufangen. Trotzdem wäre es eine Revolution, wenn wir es endlich alle täten.
Vielen Dank für diese Tipps, die du wunderschön eingerahmt hast in diese zwei Zitate. Wir werden diese dann sicher auch noch auf unserer Webseite teilen, dass sie die Zuhörerinnen noch mal lesen können. Und für mich auch ein bisschen überraschend eben, klar, du hast jetzt auch nochmal Fair Fashion etc. angesprochen, aber trotzdem, es geht ja noch ein bisschen tiefer, oder? Dass man eben sich Raum schafft, sich zu engagieren, einander hilft, sich wagt zu diskutieren, sich auf andere Leute einlässt. Und es geht nicht nur um den, welchen Apfel kaufe ich jetzt im Mikro. Und das finde ich sehr schön. Und du hast auch eben darüber gesprochen, dass man ein Leben leben soll, um andere zu inspirieren. Und das bringt mich zur Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen. Wir wollen ja eine Plattform eben aufbauen, die Frauen inspirieren soll, ihren Weg authentisch zu gehen und ihr ganz persönliches Potenzial entfalten zu können, was auch immer das ist. Und uns interessiert, gab es vielleicht in deinem Leben eine Frau, die dich inspiriert hat, deinen Weg so zu gehen? Und wenn ja, wer ist das? Oder was hat dich bisher inspiriert?
Ja, also ich muss sagen, ich stehe auf den Schultern von so vielen Frauen, die mich gefördert, herausgefordert, inspiriert und ermutigt haben. Und da möchte ich natürlich auch die Biologin Rachel Carson erwähnen, die mit ihrem Buch The Silent Spring die Umweltbewegung ins Leben gerufen hat. Es war eine ganz mutige Frau und sie hat aufgezeigt, dass die Pestizide die ganze Nahrungskette negativ stört. Und ich möchte auch meine Bewunderung ausdrücken und meine Bewunderung geht an all die starken Frauen, die ihr Leben mit so viel Würde gemeistert haben, über die nie ein Buch oder ein Bericht geschrieben wurde, und die nach den 5 Seconds of Fame suchten. Aber heute Abend, da werde ich auch auf folgende Frauen noch anstoßen. Und zwar Wangari Maathai, die Greenbelt Movement in Kenia gegründet hatte, die Greta Thunberg, die Schriftstellerin Maya Angelou, Carola Rakete, Jane Goodall, natürlich auf Ruth Bader Ginsburg, Hannah Arendt und auf die kluge, junge Kongressfrau Alexandria Ocasio-Cortez und auf alle Frauen, die diese Frauen stützen und gestützt haben.
Superschön. Vielen, vielen Dank, liebe Susanna. Das war wirklich ein sehr bewegendes und erfassendes Interview. Und ich finde es auch nochmal wichtig, herauszustreichen, die Wichtigkeit, diese Klimabewegung oder das Bewusstsein zu schaffen, vor allem auch bei Frauen, weil das einfach nach wie vor das Geschlecht ist, das die meisten unserer Kinder und unserer Nachkommen aufzieht und entsprechend eine ganz wichtige Aufgabe hat in der Bildung der nachkommenden Generationen und da hoffentlich Veränderungen erzielen kann. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Auch von mir ganz herzlichen Dank und wir hoffen oder wir sind überzeugt, dass jetzt dank deinen Ausführungen wir es eben auch geschafft haben, den Zuhörerinnen Inspirationen zu liefern. Also ich glaube, du hast da ganz viele Inspirationen von konkreten Handlungen, ein paar wissenschaftlichen Fakten, aber dann auch Zitate und all die tollen Frauen, die du aufgezählt hast. Und eben auch, dass wir immer daran denken, es gibt so viele tolle, engagierte Frauen, die haben vielleicht kein Buch geschrieben, die sind nicht auf Wikipedia eingetragen, aber es gibt sie und ja, das gibt einem auch irgendwie Mut, selber weiterzumachen und sich für seine Anliegen einzusetzen, das ist wirklich sehr schön. Und ja, dass wir eben auch versucht haben, das Bewusstsein zu schaffen, dass man Teil der Lösung werden kann, diese wunderbare Erde und Natur erhalten zu können oder mit ihr im Einklang zu leben. Und das mit ein bisschen Mut, Freude, Neugier und seinen Lebensstil so entsprechend anpassen kann. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke euch von Herzen.
Danke, dass auch du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns natürlich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Und wie immer freuen wir uns über dein Feedback per E-Mail auf info@womensguide.ch oder Social Media. Auf Instagram findest du uns auf womensguide.switzerland und Facebook und LinkedIn findest du uns einfach nur auf Women's Guide. In diesem Sinne, stay inspired and connected.